Der Tag. Guten Morgen aus dem RND Newsroom.
Es ist Freitag, der 11. Oktober. Genau 30 Jahre ist es her, dass diese drei Männer der Hoffnung der Welt auf Frieden im Nahen Osten neue Nahrung gaben. 1994 ging der Friedensnobelpreis an Palästinenserführer Yasser Arafat sowie die beiden israelischen Politiker Shimon Peres und Yitzhak Rabin. Es war, so urteilte das Nobelkomitee in Oslo damals, der Lohn für ihre Anstrengungen zur Lösung des Nahostkonflikts. Das Trio habe wesentliche Beiträge zu einem historischen Prozess geleistet, durch den Krieg und Hass durch Frieden und Zusammenarbeit ersetzt werden könnten. Nun, drei Jahrzehnte später, ist von der Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten so gut wie nichts geblieben. Die drei Herren sind tot. Rabin wurde schon ein gutes Jahr nach dem Nobelpreis von einem fanatischen rechtsextremen Israeli erschossen, auf einer Veranstaltung unter dem Motto »Ja zum Frieden, Nein zur Gewalt«. Und in der Region tobt ein blutiger Krieg, der sich zum lodernden Flächenbrand ausweitet. Es ist angesichts der Komplexität des Krieges unwahrscheinlich, dass der Nahostkonflikt bei der heutigen Vergabe des Friedensnobelpreises eine Rolle spielen wird. Andererseits sind diverse palästinensische Personen und Organisationen nominiert. Die Nobelpreise waren immer auch Spiegel ihrer Zeit. Wer also könnte die Auszeichnung erhalten? Der russische Menschenrechtler Alexei Nawalny posthum? Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, der Internationale Gerichtshof in Den Haag, die UN-Kulturorganisation UNESCO oder doch das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA? Oder wird, als spektakuläres Warnzeichen an die Weltgemeinschaft in düster kriegerischen Zeiten, die Vergabe des Friedensnobelpreises gar ausgesetzt, wie bereits 19 Mal seit der ersten Verleihung 1901? Um 11 Uhr, wenn die Augen der Welt auf Oslo gerichtet sein werden, wissen wir mehr. Am Tag der Friedensnobelpreisvergabe besucht der Präsident eines Landes, das massiv unter einem der grausamsten aktuellen Weltkonflikte leidet, Berlin. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky trifft sich heute zunächst am Vormittag im Vatikan mit Papst Franziskus und reist dann weiter in die deutsche Hauptstadt. Dort will er mit Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier über die Not seiner Heimat sprechen. Gerade hat die EU neue Hilfen im Wert von 35 Milliarden Euro auf den Weg gebracht. Seit 2,5 Jahren wehrt sich die Ukraine mit dem Mut der Verzweiflung und massiver westlicher Unterstützung gegen die Invasion durch Wladimir Putins russische Armee. Gestrige Meldung der italienischen Tageszeitung Corriere della Sera, wonach Zelensky zu einem Waffenstillstand mit Russland entlang der derzeitigen Frontlinie bereit sei, sobald sich der Westen zu Sicherheitsgarantien und einem schnellen EU-Beitritt der Ukraine verpflichte, dementierte das Land. Es gibt ganz sicher kein Konzept eines Austauschs Land gegen Sicherheitsgarantien, schrieb etwa Michailo Podoljak, Berater des Präsidialamtschefs Andriy Yermak. Wie verzweifelt die Lage der Menschen in den Krisengebieten des Planeten ist, beschreibt mein mutiger Kollege Can Meray immer wieder in eindrucksvollen Reportagen über Monate aus der Ukraine, dann aus Israel und zuletzt aus dem Libanon. Seinen Bericht über die Angst in der libanesischen Hauptstadt Beirut können Sie bei uns lesen. Um Fußball, ganz normalen Fußball geht es dagegen heute Abend im ehemaligen Bürgerkriegsland Bosnien-Herzegowina. Die deutsche Fußballnationalmannschaft ist um 20.45 Uhr live bei RTL in Senica zu Gast in der Nations League. Es ist das 1020. Länderspiel des deutschen Teams. Julian Nagelsmann feiert exakt heute seinen ersten Jahrestag als Bundestrainer. Seine bisherige Bilanz sieht erfreulich aus. 8 Siege, 4 Remis und 3 Niederlagen sowie 31-16 Tore verzeichnet er vor Partie Nummer 16. Von seinen bislang 7 Pflichtspielen hat er nur eines verloren. Beim 1-2 nach Verlängerung gegen Spanien im Viertelfinale der Heim-EM in diesem Jahr nach einem, wie wir alle wissen und jedermann bezeugen kann, zu Unrecht verweigerten Handelfmeter für die deutsche Mannschaft. Auch bei manchem Debütant bewies er ein glückliches Händchen. Im nur rund 13.000 Zuschauer fassenden Stadion Bilinopolje in Senica kommt es erst zum 3. Aufeinandertreffen beider Nationen. Das letzte von bislang 2 Freundschaftsspielen fand kurz vor der WM 2010 in Frankfurt statt und endete 3-1 für Deutschland. Das erste Duell 2002 ging 1-1 aus. Es fand nur wenige Jahre nach dem Massaker von Srebrenica und dem Ende des Bosnienkriegs 1995 in Sarajevo statt. Wann wohl werden wieder unbeschwerte Fußball-Länderspiele in den Stadien von Kiew, Tel Aviv und Beirut über die Bühne gehen können?
Wer heute wichtig wird.
Ein Aktionstag, der auf Wünsche, Benachteiligungen und Hoffnungen junger Mädchen in aller Welt aufmerksam macht, das war die Idee des deutschen Ablegers der Hilfsorganisation Plan International. So rief der deutsche Verein als Teil seiner Kampagne Because I'm a Girl im September 2008 den ersten, noch inoffiziellen internationalen Mädchentag aus. Was folgte, war eine globale Erfolgsgeschichte. 2011 griff nicht nur der Deutsche Bundestag die Idee auf, sondern auch die UNO. Seither ist der 11. Oktober weltweit der International Day of the Girl Child, also auch heute. Für die aktuelle Vorstandsvorsitzende von Plan International in Deutschland, Petra Berner, wird es ohne Zweifel ein ereignisreicher Tag. In zahlreichen Ländern gehen Hunderte von Veranstaltungen über die Bühne, öffentliche Gebäude werden als Zeichen gegen Geschlechterklischees in pinkfarbenes Licht gehüllt. Mehr Informationen zum Weltmädchentag finden Sie bei uns. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Imre Grimm, am Mikrofon Tim Britztrupp.
Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de/dertag.